Ich weiß nicht, ob euch dieses Lied auch so berührt hat wie mich. Das hat mich so tief erreicht. Und zwar der Gestalt, dass ich in der Tat mich zu den glücklichsten Menschen, die es auf Erden gibt, zählen kann. Nicht mit Stolz, aber mit einer ganz großen Dankbarkeit im Herzen. Und mir geht das sehr oft so, dass ich mir Gedanken mache, was ist mit meinen Nachbarn? Was ist mit denen in meiner Familie? Was ist mit denen, die das noch nicht haben? Die alles haben, aber das nicht. Und das ist das Entscheidende. Und ich mache mir immer wieder Gedanken, wie ihr wahrscheinlich auch, wie kann ich denen vielleicht ein Stück weit helfen? Wie kann ich die mitbringen? Wie kann ich die auch mal mitbringen in die Gemeinde, dort, wo ich hingehe? Dass das vielleicht auch bei ihnen irgendwie so ein bisschen anklingt. Wir haben uns mit einigen Teams in der Gemeinde sehr große Mühe gegeben und haben zwei ganz tolle Gedanken. So meinen wir jedenfalls, wie es auch euch eine große Hilfe sein kann, andere mitzubringen zu diesem Gott, dass sie näher kommen. Zwei Aktionen, die wir vorhaben, das ist einmal die Chagall-Woche im November. Tolle Möglichkeit, vielleicht für Menschen, die so ganz anders ticken als wir, aber die da so ein Faible für haben. Steht einiges in der Gemeindezeitung drin. Und eine zweite Sache, die findet am Samstag, dem 8. Oktober hier in der Gemeinde statt. Da werden wir so etwas ähnlich wie so ein Heidelberger Oktoberfest haben. Vielleicht für Menschen, die noch ganz weit weg sind und für diesen Gottesdienst viel zu früh käme. Wir werden dort ein Ehepaar haben, das Ehepaar Steinberg aus München. Sie besitzen diesen Hofbräukeller und sind auch Wiesenwirte. Und sie sind Christen, kaum zu glauben. Ich glaube, dass manche von euch das nicht unter einen Hut kriegen. Kann man doch nicht machen oder irgendwie, oder auch immer. Thielicke hat einmal gesagt, die Christen müssen überall sein. Auch an den Stammtischen. Kann man alles ein bisschen negativ verstehen und so weiter. Ich weiß das. Überall sein, nicht die Rückzugsgefechte, sondern als Christ stehen, dort, wo Gott einen hinstellt. Die werden da sein, zusammen mit dem ERF-Chef und Pro-Christ-Moderator Jürgen Werth. Und die werden diesen Abend hier gestalten. Die werden interviewt, wie sie zum Glauben gekommen sind, wie sie ihren Glauben heute leben und so weiter. Und dann wird Jürgen Werth diesen Abend musikalisch garnieren. Ich denke, viele von euch kennen ihn. Tolle Möglichkeit. Und als Höhepunkt gibt es da noch ein tolles Essen, was ihr nicht jeden Tag kriegt und ich auch nicht. Tolle Möglichkeit. Wir haben eine Bitte vom Team, dass ihr uns helft. Indem ihr nämlich mal sagt, ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht die Einladung an 3, 4 Leute so weitergebe. Wir möchten das organisatorisch so ein bisschen in den Griff kriegen, dass wir nicht überfrachtet werden dann irgendwo und dass wir Fehler machen in Disponieren. Deshalb werdet ihr in euren Fächern so einen Bogen finden, beziehungsweise am Ausgang gebe ich euch so einen Bogen, wo ihr so unverbindlich sagen könnt, ich könnte mir vorstellen, dass ich 2, 3 Leute vielleicht mitbringen kann oder einlade, dass wir so ein bisschen so ein paar Anhaltspunkte haben. Danke, wenn ihr uns da mithelft. Und nun möchte ich die dreiteilige Predigtreihe beginnen. Zum Thema Frauen, Männer und Gott. Eine Schülerin wurde gebeten, einen Aufsatz darüber zu schreiben, warum es mehr Frauen als Männer auf der Welt gibt. Und sie sagte, zunächst schuf Gott Adam. Als er damit fertig war, schaute er ihn sich an und meinte, ich glaube, ich könnte noch etwas Besseres zustande bringen, wenn ich es noch einmal versuche. Daraufhin schuf er Eva. Sie gefiel Gott viel besser als Adam, darum macht er seitdem mehr Männer als Frauen. Ich werde es mir merken. Okay. Eine kesse junge Dame, habe ich den Eindruck, vielleicht so eine Auswirkung auch von manchen feministischen Gedanken, der in den vergangenen Jahren einen Siegeszug angetreten hat, vom Feminismus herkommen, gewiss. Eine Bewegung, die in vielerlei Hinsicht notwendig war. In vielerlei Hinsicht notwendig war. Jahrhundertelang wurde die Frau in vielen Kulturkreisen unterdrückt. Da kann man schon was bei Plato nachlesen. Da kann man bei den frühen Kirchenvätern schon etwas sehen, wo die Persönlichkeit von Frauen unterdrückt wurde, ihre Freiheit beschnitten, wo sie in manchen Bereichen ausgebeutet wurde und in anderen Bereichen ihr Dienst abgelehnt wurde. In unserer Zeit kommt man ja in diesem Zusammenhang an einem Namen nicht vorbei, Alice Schwarzer. Ich weiß nicht, wer sie liebt, also ich sehe sie ab und zu mal im Fernsehen.
Sie ist wohl die Frauenrechtlerin unserer Tage und wurde zur weiblichen Frontfrau gegen Männervorurteile. So, Fokus.
Im letzten Jahr gab es eine große Auseinandersetzung. Fokus sprach von einem Zickenkrieg zwischen Alice Schwarzer und der neuen Gesundheitsministerin Christina Schröder. Hat vorige Woche, glaube ich, ein Kind geboren als erste Ministerin im Kabinett. Deshalb gab es einen Krieg, weil Christina Schröder den Mann ihres Namens angenommen hatte. Und zweitens, weil sie Sex mit Männern nicht als weibliche Unterwerfung ansieht. Das reichte und es gab ordentlich Zoff. Gabi Hauptmann, Buchautorin und Journalistin, schrieb in einem Leserbrief zu diesem Fokusartikel: Gemeinsam mit Alice Schwarzer haben wir die Männer damals weggebissen. Das hat in vielen Bereichen gut geklappt. Jetzt ist es doch schön, wenn wir ihnen auch wieder eine Chance geben, wir Frauen. Zitat Ende. Man hat an manchen Stellen festgestellt, dass die Rolle rückwärts vielleicht auch nicht immer das Gelbe vom Ei ist. Dass man zum Beispiel in manchen, zum Beispiel im Kindergarten oder manchen schulischen Bereichen, dass dort zum Beispiel die Männer fehlen als Unterrichtende. Und dass das was ausmacht mit den Jungs. Darüber denkt man auch nach. Ein zweiter Gedankenkreis verbindet sich mit dem Wort Gender Mainstream. Letztlich, weiß nicht, ob da jeder so drin ist, das wird uns in den nächsten Jahren sehr, sehr oft beschäftigen. Letztlich geht es auch darum, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Es geht nicht nur hier um Gleichberechtigung, sondern um Gleichstellung und um Beseitigung der Geschlechtsunterschiede, die angeblich zwischen Mann und Frau herrschen sollen. Es gebe keine angeborenen und unveränderlichen Geschlechtsmerkmale, sondern nur soziale Konstrukte, die adressiert seien. Also es geht letztlich um die Austauschbarkeit von Mann und Frau. Und das hat eine ganze Menge Folgen. Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, der evangelische Theologe Thomas Krüger, in seiner Eröffnungsrede zum Kongress das flexible Geschlecht, Ende 2010 in Berlin. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren und ein herzliches Willkommen an alle, die sich nicht mit diesen Kategorien identifizieren können oder wollen. Hier sehen wir Folgen des Gender Mainstreaming. Nun ist es wichtig, auch bei aktuellen Fragen nicht nur up to date zu sein oder immer mit dem großen Chor der Meinungsmacher oder der Mehrheit zu sprechen, sondern auch die Perspektive der biblischen Offenbarung anzuschauen. Und auch das heute propagierte Menschenbild am Menschenbild der Bibel zu prüfen. Das ist unsere Aufgabe. Wer eine Bibel dabei hat, schlage jetzt einmal auf. 1. Mose Kapitel 1. Immer mehr Menschen bringen ihre Bibel mit. Das ist schön. Wer keine hat, dem schenke ich eine. 1. Mose Kapitel 1, 26 bis 28. Da sprach Gott: Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und er schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Hier ist die Rede einmal von einem göttlichen Entschluss. Lasst uns Menschen machen, die da herrschen. Zweitens von einem göttlichen Schöpfungsakt. Und Gott schuf. Und drittens vom göttlichen Segen. Seid fruchtbar, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Es werden also drei fundamentale Wahrheiten über den Menschen gemacht. Einmal, dass Gott den Menschen schuf zu seinem Bilde und auch heute noch schafft. Dass er sie als Mann und Frau schuf und heute schafft.
und dass er sie segnet und ihnen ein Mandat überträgt, sich fortzupflanzen und ihnen die Herrschaft verlieh und verleiht. Der Mensch war also von Anfang an Mann und Frau. Und beide sind nach dem Bilde Gottes geschaffen und sollen nun die Erde gestalten. Gleiche Würde und gleiche Stellung, das liegt in diesem Schöpfungsbericht drin. Also nirgendwo, um das nochmal zu sagen, wird gesagt, dass ein Geschlecht mehr nach dem Bilde Gottes geschaffen sei als das andere. Oder ein Geschlecht eine größere Verantwortung als Verantwortungsträger über diesen Kosmos habe als das andere. Interessant ist vielleicht folgende Beobachtung bei der Bestätigung des Schöpfungsaktes im Vers 27. Schaut mal bitte rein. Da heißt es zweimal, und Gott schuf nach dem Bilde Gottes. Und beim dritten Mal ist nicht vom Bilde Gottes die Rede, sondern von Mann und Frau. Das ist auffällig. Nun muss man, glaube ich, aufpassen, dass man nicht etwas in den Text hineinliest oder hineininterpretiert. Aber scheinbar sollen wir hier etwas begreifen, so macht ein Ausleger darauf aufmerksam, nämlich dass beide Geschlechter nach dem Bilde Gottes geschaffen sind und auch unsere liebevollen Beziehungen, Mann und Frau, die Beziehung widerspiegelt, die die Dreieinigkeit verbindet. Deshalb im dritten Glied ist nicht mehr vom Bilde Gottes, sondern von Mann und Frau die Rede. Die Frage ist, ob hier nicht ein Hinweis liegt, dass im Wesen Gottes etwas vereint ist, was sowohl dem weiblichen als auch dem männlichen Element entspricht. Dort ist nicht gesagt und wird uns nicht die Freiheit gegeben, Gott als Mutter anzurufen, was es heute auch schon gibt. Und ihr habt da gewiss so manches gehört. Ganz gewiss nicht, Jesu Gebetsanweisung gibt uns hier den Weg vor. Aber Vater, lieber Vater. Aber es gilt gewiss auch zu beachten, dass Gott auch mit weiblichen Begriffen, insbesondere der Mütterlichkeit, beschrieben wird im Alten Testament. Nur zwei will ich nennen. Wenn auch je eine Mutter ihr Kind vergessen kann, kann doch gar nicht passieren, oder? Ihr Mütter, kann doch gar nicht passieren. Aber sollte das doch mal vorkommen, und die Zeitungen sind leider hier und da voll davon, dann kann das Gott nie passieren. Und wenn sie es täte, so will ich doch deiner nie vergessen, sagt Gott zu seinen Leuten, dem Volk Israel. Ich nie. Und diesen Satz, wer kennt ihn nicht? Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Da haben Mütter etwas, ich glaube, da kommen wir Väter nicht so dran. Und das wird von Gott gesagt. Gott hat hier etwas zum Trost für Menschen. Und wenn du ihn heute nicht brauchst, brauchst du ihn morgen. Und dann tut dir Gott wohl und erreicht dein Herz und deine ganze Seele. Dass im Wesen Gottes etwas vereint ist von beidem. Lasst uns zum Schöpfungsbericht zurückkehren. Grundsätzlich wird hier gesagt, dass die Geschlechter Mann und Frau gleichberechtigt sind. Und diese ursprüngliche Gleichstellung der Geschlechter, die ist dann nicht so geblieben. Davon spricht die Bibel dann in 1. Mose 3, im sogenannten Sündenfall. Da ist etwas geschehen. Da ist ein Dammbruch passiert mit unendlichen Folgen bis zu uns hin, ob man das wahrhaben will oder nicht. Und Gott zieht die beiden ja zu Gericht, zum Gericht über die Sünde. Und dazu gehört auch sein Wort an den Mann und die Frau, dass er dem Mann sagt, du, all das, was mit Arbeit zu tun hat, das ist nicht immer dollste Erfüllung, sondern es hat auch mit Disteln und Dornen zu tun, mit Schweiß und Blut und Tränen und vielem anderen mehr. Und zu der Frau sagt er, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Versteht ein ganz anderer Ton. Hier ist Entfremdung passiert. Entfremdung voneinander passiert. Hier kommt etwas in die Beziehung zwischen Mann und Frau hinein, was vorher nicht da war. Anstelle der Gleichberechtigung und Ergänzung, sage ich gleich noch etwas zu, kommt die ungute Herrschaft, in der der Mann über die Frau herrschen würde. Die ungute Herrschaft.
anstelle des Hauptes, von dem Paulus spricht, und wird demnächst noch davon sprechen, was in Geltung bleibt, da wird ein Herrscher, ein unguter Herrscher. Hier ist Verheerendes passiert und Männer haben das, das sei meinem eigenen Geschlecht gesagt, haben dieses Gericht Gottes für sich ausgenutzt und Frauen auf vielfältige Art und Weise und gemeine Art und Weise ausgenutzt. In vielen Kulturkreisen ist das sichtbar. Selbst bei Mahatma Gandhi, wo ich es vielleicht gar nicht so erwartet hätte, fand ich es, ein Hindu-Ehemann hält sich für den Herrn und Meister seiner Frau, die ihn stets bedienen muss. Zitat Ende. Erspart mir die ganzen anderen Beispiele. Im Alten Testament war gewiss der Ehemann der Patriarch, der Herr seiner Familie. Aber auch hier finden wir schon Ansätze, die gehen in eine andere Richtung. Analog der Bundesliebe Gottes zu seinem Volk Israel, wir haben es eben besungen, sollte die Ehe in Ehren gehalten werden. Die Schönheit geschlechtlichen Lebens, geschlechtlicher Liebe, die wurde so großartig gefeiert. Man lese mal das Hohelied der Liebe. Und die Fähigkeiten einer starken Frau, unwahrscheinlich gelobt, wie Hannah, wie Abigail, wie Naomi, wie Ruth und Esther oder die Hebammen im zweiten Buch Mose, um nur wenige zu nennen. Sie wurden hervorgehoben und schon im Alten Testament für die Witwen sollte gesorgt werden. Es ist hochinteressant, worauf die Betonungen liegen. Und das haben auch wir heute ganz neu zu hören an der Stelle. Da sehen wir schon einen anderen Klang wieder. Und dennoch freute man sich auf die Zeit des neuen Bundes, in der die ursprüngliche Gleichberechtigung der Geschlechter wiederhergestellt werden würde. Wenn Gott seinen Heiligen Geist nicht nur dem Mann geben würde, sondern seinen Heiligen Geist Männer und Frauen gleichermaßen geben würde, sodass niemand aufgrund seines Geschlechtes disqualifiziert werden sollte. Ein ganz kurzer Überblick ins Neue Testament, der Blick ins Neue Testament. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Auch da steckt etwas vom Adel drin, so wie Jesus, so wie das Arbeiten geadelt ist, weil Jesus auch Handwerker war und zugepackt hat. So auch hier. Nicht nur, dass Jesus von einer Frau geboren wurde, sondern er adelte die Frau auch durch die Haltung zu den Frauen. Auch wenn die Apostel nur Männer waren, begleiteten Jesus von Anfang an auch Frauen, die von ihm geheilt worden waren, die von ihm etwas Neues empfangen haben und die ihn nun unterstützten. Lukas Kapitel 8. Und sein Reden, man beachte das Neue Testament im Kontext, sein Reden mit Frauen war revolutionär. Dreimal hat sich Jesus schuldig gewordenen Frauen angenommen und damit seinen ganzen Ruf aufs Spiel gesetzt, an seiner Karriere gesägt. Und Frauen waren die Erstzeugen der Auferstehung. Die Erstzeugen der Auferstehung, obwohl ihr Zeugnis damals gar nichts galt. Gott, ich habe so den Eindruck, dass Gott es so ganz bewusst getan hat, an der Stelle gerade Frauen berufen hat. Jesu Handeln war beispiellos und revolutionär. Und er setzte damit dem Fluch des Sündenfalls ein Ende und gab Frauen den verloren gegangenen Adel wieder zurück. In seinem neuen Reich, im Reich Gottes, sollte Gleichberechtigung durch und durch da sein. Da sollte die ursprüngliche Schöpfungsordnung wiedergespiegelt werden. Da sollte sich niemand mehr überlegen vorkommen. Oder niemand mehr in irgendeiner Weise sich minderwertig betrachten. Deswegen ist das so entscheidend, dass man als Mann und Frau einander respektiert, dass man einander liebt und einander dient. Um es mal in einer Formel vielleicht zu sagen, die Gleichberechtigung der Geschlechter wurde in der Schöpfung festgelegt, durch den Sündenfall verunstaltet. Und durch die Erlösung von Christus wieder erneuert. Christus ist Gottes Gegengift gegen den Sündenfall. Nicht nur,
aber auch in diesem Bereich. Vor Gott sind also Frauen absolut, Männer und Frauen absolut gleichwertig. Beide von Gott geschaffen. Beide aus Gnade durch den Christus gerechtfertigt und gleichermaßen durch den Heiligen Geist zu Gliedern seines neuen Tempels und zu neuem Leben wiedergeboren. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, kannst du das nicht alles sparen bis hierhin? Das ist doch so klar, das ist doch so sonnenklar. Ich frage jetzt nicht, wer dagegen ist. Das ist so sonnenklar, musst du das überhaupt noch sprechen? Musst du überhaupt noch etwas sagen dazu? Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher. Aber vielleicht ist das Zweite zutreffender, aktueller. Wir haben bisher eine Wahrheit betont. Männer und Frauen sind gleichwertig. Aber sind sie damit auch gleichartig? Unterschiedslos. Bedeutet Gleichberechtigung auch die gleiche Identität? Nun wird man hier an dieser Stelle sehr vorsichtig sein müssen, dass man nicht vielleicht unkritisch übernimmt, was vielleicht kulturell bedingt ist. Man wird auch als Mann vielleicht vorsichtig sein müssen, etwas zu sagen, was dann auch die Frauen betrifft. Aber ich gebe mir Mühe. Genau an der Stelle liegt gewiss auch die verständliche Reaktion mancher Frauenrechtlerinnen. Dort, wo man eine Frau in ein bestimmtes Rollenbild hineinpressen will. Und dagegen opponiert man. Zudem, dass dann auch noch vielleicht von Männern einseitig festgelegt ist, was eine Frau zu tun und zu lassen habe. Bei den Deutschen heißt das manchmal die 3K, Kinder, Küche, Kirche. Oder dass Frauen sich nicht außer dem Haus engagieren oder profilieren dürfen, keine Karriere machen dürften. Dass Kindererziehung vielleicht ausschließlich die Sache der Frau sei und dieses und jenes noch mehr. Hier wird man vergeblich die Bibel einseitig festlegen können, auf ein einseitiges Rollenbild, ganz gewiss. Trotzdem bleibt die Frage, ob und wenn ja, was die Bibel zu den geschlechtsspezifischen Rollen und die Beziehung zwischen den Geschlechtern zu sagen hat. Und genau da setzt der zweite Schöpfungsbericht ein. Schlagen wir mal auf, 2. Mose, Kapitel 18, 2. Mose, zweites Kapitel des ersten Buches Mose, so war es genau, von Vers 18. Und Gott, der Herr, dachte, hier ist Gott so als Brautführer, müsst ihr mal zu Hause lesen, ich finde das grandios beschrieben, einzigartigerweise eine Schönheit. Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. So formte Gott aus Erde die Tiere des Feldes und die Vögel. Dann brachte er sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er jedes Einzelne nennen würde, denn so sollten sie heißen. Der Mensch gab dem Vieh, den wilden Tieren und den Vögeln ihre Namen, doch unter allen Tieren fand sich keins, das ihm helfen konnte und zu ihm passte. Da versetzte Gott, der Herr, den Menschen in einen tiefen Schlaf, nahm eine seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Ein herrlicher Text. Christus als Brautführer hier. Ich war mir etwas in der Vorbereitung unsicher, inwiefern ich an dieser Stelle auch etwas humorvoll reden darf, ohne dass ich nachher gesteinigt werde. Und ich war mir auch nicht so ganz sicher, inwiefern jeder Einzelne, ich schließe mich mit ein, auch die Fähigkeit hat, über sich selber und sein eigenes Geschlecht mal so ein bisschen humorvoll nachzudenken. Natürlich hat Gott den Mann vor der Frau erschaffen, so sagt jemand. Schließlich macht jeder Künstler zuerst einen Rohentwurf, bevor er das eigentliche Meisterwerk schafft. Eine schon etwas andere, hintergründige Formulierung in einem Bibelkommentar, dass Eva nicht aus Adams Kopf geschaffen wurde, um ihn zu überzeugen, auch nicht aus seinen Füßen, um von ihm getreten zu werden, sondern von seiner Seite, um ihm gleich zu sein, unter seinem Arm, dass er sie schütze und in der Nähe seines Herzens, damit er sie liebe. So ähnlich auch im jüdischen Talmud. In diesem zweiten Schöpfungsbericht wird uns gesagt, dass Gott den Menschen nicht nur mit gleichen Rechten, Mann und Frau mit gleichen Rechten geschaffen hat,
sondern auch ganz unterschiedlich konzipiert hat.
Und das gilt es festzuhalten, auch in unserer heutigen Zeit. In Genesis 1 wird die Gleichheit betont. In Genesis 2 wird betont, dass Gleichwertigkeit nicht Gleichartigkeit bedeutet. Dass Wertgleichheit nicht Rollenidentität bedeutet. Gleichberechtigt ja, aber anders. Und da haben wir eben gesagt, Männer und Frauen sollen einander respektieren und achten. So wird jetzt betont, dass wir einander geschenkt sind, um zu ergänzen, um zu unterstützen, um zu vervollkommnen. Dass sowohl Männer und Frauen allein nicht eine Einheit sind, eins sind, sondern dass es dazu den anderen bedarf, um ihm zu dienen. Deshalb soll Unterschiedlichkeit anerkannt werden, bejaht werden, gelebt werden und nicht versuchen, sie aus der Welt zu schaffen, die Unterscheidungsmerkmale einzuebnen, zu verleugnen, geschweige denn in die Rolle des anderen zu schlüpfen. Da kommt nie was Gutes bei raus. Und es gibt Beispiele, wer da up to date ist. Und ich könnte sofort hier nahtlos an der Stelle loslegen. Genau an der Stelle läuft man heute amok, auch gegen dieses Wort. Andersartigkeit und Unterschiedlichkeit, die seien höchstens anerzogen. Noch schwieriger wird es dann, wenn man versucht, die Komplementarität, also die Zusammengehörigkeit trotz Unterschiedlichkeit zu erklären, beziehungsweise auch die Unterscheidungsmerkmale von männlich und weiblich zu definieren. Da gibt es unendlich viele Beispiele. Ich weiß nicht, ob jeder, noch einmal sei es gesagt, so diese Fähigkeit hat, über sich selbst zu schmunzeln, über sein eigenes Geschlecht und sich auch mal ein Buch reinzuziehen, was es so gibt. Ich habe das gemacht in einem der Urlaube. Ich lese ja immer etwas für euch, also ihr müsst ja nicht nachlesen. Zum Beispiel diese, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken können. Ich frage jetzt nicht, wer das Buch gelesen hat. Oder warum Männer lügen und Frauen dauernd Schuhe kaufen. Viele Vorteile drin. Aber ich habe da etwas gelesen. Ich muss sagen, an manchen Stellen hat mich das angesprochen. Da habe ich mich erwischt gefühlt. In der Tat erwischt gefühlt. Und also meine Frau hat mit Schuhe kaufen nichts zu tun. Aber es wird manchmal schwierig, wenn wir das jetzt definieren wollen. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel, das trifft todsicher zu. Ich war voriges Jahr mit meiner Frau bei einem Bundesligaspiel in Hoffenheim. Einmal sollte meine Frau das auch mal kennenlernen. Und dann habe ich meine Frau mitgenommen, hatte einen tollen Platz. Das Spiel war begeistert, ich war so richtig high und richtig weg. Und ich sehe noch die Szene, ich habe sie genau vor mir. Meine Frau vor mir und den Ball vor mir. Und ich habe das ganze Stadion im Blick gehabt. Und es war kurz vorm Tor, fast im 5-Meter-Raum. Hoffenheim war gerade dran, ein Tor zu schießen. Ich spring vom Sitz fast auf, konnte mich kaum fassen. Da höre ich den Satz von meiner Frau neben mir. Schau mal da, der Miros Slomka. Seine geputzten Schuhe, die blinken bis hierher. Ich dachte, mich trifft ein Pferd. Ich bin da fast weg und da sieht meine Frau die blank geputzten, hellen Schuhe von dem Miros Slomka, sagt, schau mal, über 50 Meter glänzen die bis hierher. Da habe ich gedacht, Hopfen und Malz verloren. Diese Woche war ich beim Aldi, hatte nur so ein Teil einzugreifen. Ich kaufe fast immer nur die Dinge, die fehlen und dann noch mit Handy, damit ich es finde. Sah mich eine Frau, ich hatte nur ein Teil in der Hand und sie hatte einen großen Berg da und hat ihn da drauf gemacht. Sagt sie, wollen Sie vor? Ich sage, danke, geh vor. Vor mir wieder eine Frau. Und dann sagt sie, wollen Sie vor? Und sage ich, danke, ja schön. Geh vor. Auf einmal sagt die Frau, sehen Sie, das machen nur Frauen. Ich habe sofort überlegt, ob das stimmt, wie verhält sich selber und habe jetzt um diesem, ich hoffe Vorurteil, zu begegnen, mir vorgenommen, ich nehme jetzt eine Stunde Zeit zum Einkaufen und lasse mindestens 10 Frauen an mir vorbei. Das werde ich ausrotten. Wir sind ja unterschiedlich, oder? Wir sind ja unterschiedlich als Männer und Frauen. Nehmt doch mal die Fußball-Weltmeisterschaft. Wer schaut die jetzt, Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft? Ja, was macht die anderen denn? Also ich schaue, das ist gut.
Fand das so, also ist ja ziemlich unterschiedlich, läuft ab. Wurde eine alte Rentnerin auf der Frankfurter Zeil interviewt von einem jungen Mann zum Frauenfußball und dann sagt sie, junger Mann, Frauen spielen schöneren Fußball als Männer. Sie faulen und meckern weniger und Schwalben sieht man auch keine.
Und ich würde noch Schwalben, also so hinfallen, obwohl nichts ist und so, nennt man Schwalbe. Und ich würde noch hinzufügen, und ausspucken wie Männer auf dem Spielfeld tun sie auch nicht.
Also es läuft irgendwie anders ab. Lasst mich doch einmal auf einen in einem anderen Zusammenhang bekannt gewordenen Satz bringen. Wir sind sehr unterschiedlich als Mann und Frau, als Frauen und Männer. Und das ist auch gut so. Und das ist auch gut so. Sehr unterschiedlich. Ich lege mich hier nicht unbedingt fest, in Details zu gehen. Legat, die neue IWF-Chefin, ich weiß nicht, wer es gelesen hat diese Woche, sie sagt, sie arbeite oder ihr Arbeitsstil sei mit weniger Libido, weniger Testosteron, also nicht unbedingt das Ego raushängen zu lassen, was Männer angeblich so tun sollen, sich durchsetzen und dabei noch andere erniedrigen. Weiß ich nicht. So schreibt sie auf jeden Fall. Und sie ist ganz hoch und ganz weit gekommen, die Frau. Ich bin mal gespannt, wie sie regieren wird. Auf jeden Fall, wir haben unterschiedliche Veranlagungen. Wir haben unterschiedliche Verhaltensmuster. Wir haben unterschiedliche Reaktionsweisen. Und wir bringen damit auch unterschiedlich in alle Beziehungen ein, egal wo. Und es soll ein ganz großer Gewinn sein, so ist es von Gott gedacht. Ein ganz großer Gewinn sein. Und wer diese Verschiedenartigkeit übersieht oder sie leugnet, der wird dem Wesen von Mann und Frau nicht gerecht. Wird er nicht gerecht. Und wer das einebnen will, der macht die Beziehungen langweilig. Auch wenn das gewiss eine Herausforderung ist, das zu leben, ohne Frage. Aber er macht auch die Ehe langweilig und nimmt ihr etwas, was die Bibel als Geheimnis bezeichnet. Nimmt dir etwas von dieser inneren Dynamik und auch von der Schönheit. Gewiss haben Frauen ein ganz anderes, breit gefächertes Gefühlsspektrum. Sind seelisch viel weit gefächerter, sehen viel schneller und tiefer, was schön ist, was hilfreich, was wohltuend ist. Selbst der alte Spörtchen, das ist ja der bekannte Fürst unter den Pastoren, Predigern, der hat einmal zu seiner Zeit gefragt, die Frau hat einen raschen Instinkt, in dem der Mann eine langsame Beweisführung hat. Fand ich sehr bemerkenswert. Das ist ja manchmal so bei den Frauen. Und merke ich bei meiner Frau, dass sie auf einmal, du, meine Intuition sagt mir das und das. Ich sage, naja, komm, gehen deine, irgendwas geht mit dir durch, wollen wir abwarten. Und tatsächlich stimmt. Wie sagte mal eine Frau, ehe mein Mann merkt, dass die Wurst auf dem Tisch liegt, habe ich die schon gegessen. Dieses viel schnellere Erfassen, das ist ja was dran. Ist ja was dran. Kollege von mir erzählte mir, er hat so eine ganz, ganz stille Frau, die kaum etwas sagt, aber gut zuhört. Und in einer Diskussion, irgendwo in einer Mitarbeitersitzung, sie hat keinen Ton gesagt. Er hat fleißig diskutiert und nach links und rechts. Und als sie kaum, dass sie im Auto saßen, so laufen die Dinge, kaum, dass man im Auto sitzt, da hat die Frau zu mir gesagt, soll ich dir jetzt mal sagen, was die wirklich gesagt haben? Und er sagt, da hat mir meine Frau das gesagt, mir ging Mund, Nase und alles, was ich sonst noch hatte, auf. Und die hatte recht und ich habe es gar nicht geschnallt. Also wollen wir auch nicht hochrechnen, ich will das nur mal deutlich machen hier an der Stelle. Gewiss, physisch und psychisch auch leichter vielleicht verwundbar. Ich könnte Ihnen an der Stelle noch viel sagen, auch viel Unsinn, was so gesagt worden ist, was dann den Intellekt betrifft und so weiter und so fort, was ich ganz gewiss für sehr gefährlich halte. Das ist nicht immer einfach, unsere Unterschiedlichkeit. Aber die ist von Gott ganz positiv gemeint. Und so sollen wir es auch aufnehmen. Das bringt Farbe ins Leben. Das bringt Farbe in die Beziehungen und in die Ehen. Das ist wirklich wie Salz in der Suppe. Einander zu unterstützen, einander zu komplettieren, zu vervollkommnen. Dazu gehört beides.
Nicht nur von der Gleichheit ausgehen und leben, sondern auch die Andersartigkeit annehmen.
Raum lassen auch, diese Andersartigkeit zu leben, zu wachsen, zur Entfaltung der Identität, zum Weiterkommen, zur Weiterentwicklung und sehr aufmerksam für den Partner leben.
Da muss man zeitlebens dranbleiben, ich weiß, wovon ich rede.
Und auch mit der Schwäche des anderen, auch mit der Schwäche des anderen Geschlechts, und beide haben ihre Stärken und gewiss auch ihre Schwächen, Nachsicht üben und dem anderen die Gelegenheit zu lassen, zu wachsen und zu reifen, sich zu ändern, falsche Entwicklungen zu korrigieren und wieder neu anzufangen.
Das alles und vieles mehr liegt in diesen beiden Schöpfungsberichten. Der zweite ergänzt den ersten. Und wir müssen beides zusammen sehen, um ein Ganzes zu bekommen. Zum Schluss.
Wir haben als Männer und Frauen mit Christus die wunderbare Möglichkeit, in unserer höchstpersönlichen Unterschiedlichkeit, unserer Identität zu leben und auf ihn, unseren gemeinsamen Schöpfer und Herrn, hinzuweisen. Und wir können durch unsere Lebensführung sein Prädikatsurteil über die Schöpfung und damit auch über Mann und Frau unterstreichen und in dieser Welt leben und demonstrieren. Siehe, alles, was Gott gemacht hat, ist nicht nur befriedigend, ist sehr gut.
Ich möchte nächste Woche Fortsetzung machen. Mir gehen die vielen Nöte in Ehen nicht aus dem Kopf und aus dem Herzen und macht mir schwer zu schaffen.
Und dass das auch uns Christen in irgendeiner Weise tangiert, das weiß von uns jeder. Ich glaube, dass wir von diesem Herrn die Chancen haben, erfülltes Miteinander zu erleben und zu genießen. Und darüber möchte ich auch an den nächsten beiden Sonntagen sprechen.
Nächsten Sonntag geht es darum, kleine Regeln für eine gute, wachsende Ehe oder die große Chance, mit Christus eine erfüllte Beziehung zu leben.
Gott segne sein Wort an uns allen. Amen.